diesen Film die rechte und die linke Hand des Teufels? Wir wollen heute so die rechte und die linke Hand des Herrn sein, gell? Das ist so ein Bud Spencer, Terence Hill Film war das, glaube ich, früher. Ja, aber wir wollen heute die rechte und linke Hand oder zumindest der Handschuh sein für die rechte und linke Hand des Herrn. Das ist so schön, mit ihr zusammen zu dienen. Ich liebe es, auch wenn ich keinen Kaffee mitgebracht habe. Aber notfalls... Nee, danke. Das ist tatsächlich in Ordnung. History ist History. Seine Geschichte mit uns ist inzwischen zu Geschichte geworden. Und diese Geschichte, glauben wir immer noch, auch im Teil 9 ist es wert, erzählt zu werden. Das ist die Geschichte einer inzwischen 38 Jahre langen Reise. Eine Geschichte, die inzwischen vielleicht auch zu einem Teil deiner eigenen Geschichte geworden ist. Und die schauen wir uns heute weiter an. Denn Zukunft braucht Herkunft und Herkunft bringt Identität. Soweit die Einleitung, die wir jedes Mal hier wiederholen, damit uns bewusst wird, warum machen wir das hier eigentlich? Warum erzählen die Pastoren so aus dem Nähkästchen und aus lang vergangenen Zeiten? Weil die mit uns was zu tun haben heute und weil diese nachwirken und sogar wachsend nachwirken in unserem Leben. Wir haben uns im letzten Teil ja Kenneth Copeland und seinen Dienst angeschaut und sind dann weitergegangen zu dem Umfeld dieses Mannes oder dieses Ehepaars, Kenneth und Gloria Copeland. Diese ganze Wort des Glaubens, Bewegung und die führenden Köpfe sozusagen, haben wir uns zum Teil angeschaut. Und da machen wir heute auch noch ein bisschen weiter, weil durch diese Leute ist viel Segen auf uns gekommen. Und wir haben das letzte Mal angefangen, uns Jesse Duplantis anzuschauen. Erinnert ihr euch? Wir haben uns diese alte Predigt angeguckt, die ihr da wart. Ihr habt ein Vorrecht gehabt, weil die kann niemand irgendwo mehr sehen. Dann hat die VHS-Kassette von damals noch. Und die war, also ist eine meiner Top-Favorite-Predigten von aller Zeit. Wirklich, ich liebe das, was er dort sagt, weil mir das so hilft, Gottes Herz zu sehen, seinen Wohlstand zu sehen, seine gute Absicht mit jedem Einzelnen seiner Kinder zu sehen. Das für mich kommt es rüber, auch wenn die Bild- und Tonqualität natürlich VHS-mäßig bescheiden war. Dieser Mann wird ja mindestens so kritisiert wie auch Kenneth Copeland, weil er sagt ja auch offiziell, ich habe das größte Haus in ganz Louisiana. Louisiana ist ein Bundesstaat, so wie Hessen. Ich sage mal, ich habe das größte Haus in Hessen. Ja, er steht zu seinem Wohlstand, weil das eben auch so sein Lehrschwerpunkt ist. Seine Frau ist Pastorin, die haben auch eine Gemeinde, ein paar hundert Leuten dort, aber sein Dienst ist tatsächlich ganz ein anderer. Er reist auch rum, wird eingeladen in riesige CEO-Veranstaltungen, ist also Motivational Speaker und so weiter. Und er hat ein Buch geschrieben im Jahr unserer Bekehrung, 1988. Und dieses Buch heißt Mein Besuch im Himmel. Kennt das jemand? Eines der beeindruckendsten Himmelserlebnisse. Und ich habe viele Bücher gelesen, wo Leute sagen, sie haben den Himmel gesehen, weil da bin ich neugierig drauf, weil da komme ich ja mal hin. Kennt ihr das? Ihr habt eine Urlaubsreise in irgendein Land, wo ihr noch nie vorher wart. Was macht ihr natürlich? Ein Reiseführer, ja, oder heute online, wie auch immer. Du machst dich schlau. Was ist das für ein Land? Wie leben die Leute so? Was muss ich achten? Wie viel Trinkgeld gibt man da? Und so Sachen, ne? Und der Himmel, gibt es ja keinen Reiseführer in dem Sinne, aber wenn Leute sagen, ich war schon mal da, gucke ich mir das zumindest mal an. Man muss nicht immer alles glauben, was dann da steht. Ist das alles so? Keine Ahnung, ich war noch nicht da. Aber ein guter Freund von uns war schon da, der Daniel Exter, den kennt er ja auch. Und ich höre da schon genau hin und schaue mir das auch an und gleiche das mit der Bibel ab. Ist es stimmig? Und dann kann ich mir schon so einiges vorstellen. Und dieser Mann hat dieses Buch geschrieben, wie gesagt, 88, und es wurde ein Bestseller, ich weiß nicht, viele Millionen Mal verkauft. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich das Fundament seines Wohlstands geworden, was er da alleine eingenommen hat. Ich erinnere mich, er war jetzt in Largs letztes Jahr, und da hat er gesagt, dass eine Filmfirma, eine große Hollywood-Firma, ihm nur eine zweistellige Millionensumme geboten hat, das zu verfilmen. Und er hat abgelehnt. Er sagt, nee, ich mache keine Kompromisse. Ich weiß, was ihr daraus macht dann. Ihr macht dann da Dinge dazu und lasst Dinge weg. Nee, mache ich nicht. Ich habe das anvertraut bekommen von Gott. Ich habe kein Go von Gott. Das Buch sagt, was passiert ist, und dabei bleibt es auch erstmal. Ja. Ich erinnere mich, er hat vor ein paar Jahren, wo diese Bankenkrise war in Amerika, Lehman Brothers und Co., sagte er, dass er der einzige Kunde seiner Großbank war, in Amerika, ich weiß nicht, welche Bank es war, dessen Depot Gewinn gemacht hat in dieser Zeit. So, dass die Bank ihn angerufen hat und ihm das gesagt hat. Er sagte, Sie sind der Einzige, dessen Depot im Plus ist. dessen Depot wächst. Wir hätten gerne, dass Sie uns beraten. Ich meine, das macht der Segen. Ich erinnere mich, erzählt ein andermal, Louisiana ist ja Wirbelsturmland. Er sagt, es war ein riesiger Wirbelsturm, kam auf unser Property, also auf unser Ministry-Hauptquartier, wo auch sein Haus, glaube ich, ist. Also der hat da mehrere Gebäude, viele Angestellte. Und er kam direkt auf uns zu, laut Wettervorhersage. Und dieser war so übel, der hat da so alles kaputt gemacht, was im Weg war. Und wir haben dann im Glauben dagegen gestanden, haben dem befohlen, dass er rechts und links vorbei muss. Und genau das ist passiert. Das war das einzige Grundstück, was ohne jeden Schaden war, nachdem dieser Wirbelsturm vorbeigezogen war. Alles andere war kaputt. Er hat wirklich links und rechts ist er vorbeimarschiert und ist weitergegangen. Warum sage ich das alles? Dieser Mann hat großen Glauben. In seinem Büro an der Wand hängen drei Bilder. Das drückt ein bisschen aus, wie dieser Mann denkt. Auf dem einen Bild ist sein erstes Flugzeug. So eine Zwei-Propeller-Maschine, ein kleines Flugzeug. Ein erstes Flugzeug. Das zweite, was daneben steht, ist so das, was er jetzt fliegt. So ein Düsenjet, ja, 50 Millionen Dollar Düsenjet. Und rechts daneben hängt die Enterprise. Das Raumschiff. Und da unten steht, da komme ich her, da bin ich jetzt, da bin ich hin. Er erwähnte mal, der Prediger sagt, ich möchte eine 707, einen Jumbo-Jet möchte ich für meinen Dienst. Der Papst hat einen, der amerikanische Präsident hat einen, viele CEOs haben einen. Warum sollten wir Christen keinen Jumbo-Jet haben, um mit unserer Ausrüstung, unseren Leuten überall hinfliegen zu können, wo wir wollen? Das ist die Art, wie er denkt. Natürlich für uns Deutsche ist das völlig daneben oder wie auch immer. Ja, da kann man ja alles drüber denken. Seid vorsichtig, was ihr denkt. Ich sage immer, es ist sein Knecht. Was auch immer, es ist sein Knecht. Er wird irgendwann vor ihm Rechenschaft geben, nicht vor mir. Ich muss für mich Rechenschaft geben, ich muss auf mich aufpassen. Und wenn ich negativ denke oder gar rede, werde ich dafür irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden. Okay, so viel dazu. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, man muss nicht der Fan von all dem sein. Aber Dinge stehen zu lassen, die wir nicht klar verstehen, ist oft eine weise Entscheidung. Anstatt alles sofort nach unserem Raster zu urteilen. Das ist eine gefährliche Entscheidung, weil du schneidest dich möglicherweise von Dingen ab, die der Herr für dich noch hätte. Aber wenn du anfängst, gegen Wohlstand zu reden, naja, wo sollst du deinen herbekommen? Wenn er nicht von ihm kommt, den anderen will ich gar nicht. Ich dachte, ich lese euch vielleicht ein ganz bisschen vor aus dem Buch. Seid ihr neugierig?
Ja.
Und ich glaube, wir machen das zum nächsten Must-Have-Book ab. Oktober ist ja nächstes Quartal. Also könnt ihr ein bisschen warten, dann kriegt ihr es hier auch oder bestellt es euch im Shalom-Verlag. Es gibt es, glaube ich, auch nur da. Aber hier kriegt es dann eben ohne Versandkosten. Er schreibt, ein Treffen mit Gott. Er war übrigens 1988 war zum Predigen eingeladen in irgendeiner Gemeinde und da war er noch auf seinem Hotelzimmer kurz vorher und da passierte das. Irgendwann merkte ich plötzlich, dass ich nach oben hin aus dem Raum gezogen wurde. Ich blickte aber nicht zurück, um nach meinem physischen Körper zu sehen, wie es einige Leute getan hatten. Ich hörte einen Sound, wusch, und war aus dem Raum gezogen. Ah, staunte ich. Ob ich nun in meinem Körper war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich wusste, dass ich den Raum verlassen hatte und mit einer phänomenalen Geschwindigkeit in etwas wie einem Wagen transportiert wurde. Es war ein kutschenähnlicher Wagen ohne Pferde, jedoch nicht wie diese Wagen in den Filmen. Ich war komplett darin eingeschlossen. Ich konnte durch das Fenster sehen und erkennen, wie dieser Wagen dahin raste, hatte aber keine Ahnung, wie er funktionierte. Dann sah ich auf. Da stand ein anderes Wesen. Ich merkte, dass es der blonde Engel war, der mich in jener Nacht in Jonesville, Louisiana, im Schlafzimmer besucht hatte. »Wo fahren wir hin?«, fragte ich ihn. Er lächelte und sagte, »Du wirst den Herrn Gott Jahwe treffen.« Ich merkte, wie der Wagen langsamer wurde und dann anhielt. Als ich die Tür öffnete, bekam ich den Schock meines Lebens. Ich war im Himmel. Der Himmel kann nicht allzu weit entfernt sein. Es schien mir, als hätte ich unsere Galaxie nicht verlassen. Natürlich bin ich kein Astronom, darum weiß ich es nicht sicher. Als ich aus dem Wagen stieg, fiel mir auf, dass alles so wunderschön aussah. Ich dachte immer, dass ich, wenn ich in den Himmel komme, nur einen Stall sehen würde. Aber das Erste, was ich sah, war das Paradies. Entschuldigung, nur eine Stadt sehen würde. Stadt. Ja, okay, ich muss ein bisschen genauer hingucken. Was ich sah, war das Paradies, das Erste. Es ist nicht zerstört worden. Das Paradies ist eine riesige Landschaft, die die heilige Stadt völlig umgibt. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten. Ich überspringe ein bisschen was. Es gab Blumen im Himmel, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte und Düfte, die ich nie zuvor gerochen hatte. Ich hatte auch niemals zuvor Farben wie die im Himmel gesehen. Es gab unzählige Varianten von Rot, Grün, Lila, Blau, Gelb. Gold sah zwar aus wie Gold, war jedoch durchsichtig wie Kristall. Es war ein wunderschönes Land. Entlang dem Strom des Lebens, der durch das Paradies floss, waren Bäume aufgereiht. Tausende von Leuten standen unter den Bäumen herum. Sie alle waren genau wie ich in diesen wagenähnlichen Gefährt hergebracht worden. Ich hatte immer geglaubt, dass jeder, der in den Himmel kommt, erwachsen sei. Aber ich sah auch Kinder. Ich bemerkte, dass es auch Pferde, Hunde und große Katzen, die wie Löwen aussahen, gab. Jetzt freuen sich viele. Ja, Mama. Jeder schien sich in Richtung Gottes Thron zur heiligen Stadt hinzubewegen, die ich in weiter Ferne sehen konnte. Sein Thron war hoch und erhaben und konnte aus jeder Richtung gesehen werden. Ich überspringe wieder ein bisschen. Unversehens hörte ich, wie Kinder sangen und Gott priesen. Als ich sie sah, fiel mir auf, dass sie kleine Harfen trugen. Ich dachte, nanu, was machen denn diese Kinder hier? Wie ich schon erwähnt habe, wurde ich theologisch gelehrt, dass es im Himmel keine Kinder gäbe. Also fragte ich den Engel, wo kommen all diese Kinder her? Dies sind die Kinder, die die Welt nicht haben wollte, sagte er. Gott hat sie hergebracht. Aber ich dachte, dass die Menschen in den Himmel kommen, weil sie sich dafür entscheiden. Nein, Jesse, Kinder müssen in den Weisheiten Gottes unterwiesen werden. Ich sah, dass viele Leute die Kinder unterrichteten und erkannte, dass Gott diese Leute genau wie Engel gebrauchte, um andere im Himmel über ihn zu unterweisen. Dann fragte ich, sprichst du von Abtreibung? Er sagte, ja, diese Kinder können es kaum erwarten, ihre Mütter zu sehen. Das Alter der Kinder, die ich sah, schien sich von 3 Jahren bis zu etwa 10 Jahren zu bewegen. Babys waren an einem anderen Ort. Das ist übrigens, was auch Daniel Exler gesehen hat. Wollt ihr wissen, wie Jesus aussieht? Jesus war größer, als ich dachte. Ich würde ihn auf etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter schätzen. Also so ungefähr meine Größe, ich bin 1,83 Meter. Zuerst dachte ich, sein Haar wäre weiß, aber dann drehte er seinen Kopf und ich sah flüchtig, dass es hellbraun war. Während er mich anschaute, strahlte er die Herrlichkeit Gottes aus. Ich sagte, Jesus. Er fragte mich schlicht, gefällt es dir hier? Ja, Herr, antwortete ich. Das Erste, woran ich dachte, war, ihm meine Sünden zu bekehren. Ich sagte, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich habe einige Fehler gemacht. Wenn du in den Himmel kommst, willst du nur noch Buße tun. Er aber antwortete, dir ist vergeben. Mein Erlösungsplan gilt auch für dich. Was mache ich dann hier? Warum hast du mich hierher geholt? Ich möchte, dass du zurückgehst und meinem Volk sagst, dass ich komme. Aber sie werden mir nicht glauben, sagte ich. Jahrhundertelang haben sie es nicht geglaubt, aber ich bin gekommen und ich werde wiederkommen, sagte der Herr. Dann legte er seine Hand auf meine Schulter. Ich werde das niemals vergessen. Er schaute mich an und sagte, es gibt viele Dinge, die du hier sehen und lernen wirst, aber ich habe dich hierher gebracht, weil du meinem Volk sagen sollst, dass ich komme. Sie wissen es, entgegnete ich. Nein, sie wissen es nicht. Ich habe dich hierher gebracht, damit du hingehst und ihnen sagst, dass ich komme. Hörst du? Ich komme. Geh und sag es ihnen. Ja, bis hierhin. Das ist übrigens das, was ich in fast allen Büchern, die ich über den Himmel gelesen habe, gelesen habe. Ich glaube, ich könnte jetzt kein einziges nennen, wo es nicht so war, wo nicht der Kern dieses Himmelsbesuchs genau derselbe war. Jesus sagt, sag meinen Leuten, ich komme bald. Ich meine, ja, wir wissen es, seit 2000 Jahren steht das in der Bibel. Wir wissen von der Entrückung, wir wissen von der zweiten Wiederkunft Jesu. Und das ist das Gefährliche dabei, dass wir schon so viele Jahre das wissen. Und es dann vielleicht so, naja, vielleicht wird es irgendwann passieren. Es wird passieren. Und wenn Jesus jemand wie ihn zum Zeitpunkt meiner Bekehrung in den Himmel holt, um uns das zu sagen, und das hat er ja nicht nur mit ihm gemacht, sondern mit vielen anderen, dann könnte es sein, dass wir uns ganz neu daran erinnern sollten, dass er wiederkommt. Und das ist etwas, was auch Jesse in meinem Leben verursacht, immer wieder, wenn ich das Buch lese, ich habe es nicht das erste Mal gelesen, mich zu erinnern, bin ich bereit, kann er kommen? Oder bin ich so verwurzelt in diesem Leben hier, so mit all dem, dass ich gar nicht will oder gar nicht mir das vorstellen will, sondern bin ich bereit zu gehen? Glaube ich, dass der Himmel der beste Ort ist, den wir jemals besitzen oder bewohnen dürfen? Ich glaube, dass das so ist. Und das muss uns klar sein. Und wir müssen aufpassen, in diesem Leben gibt es Dinge, die uns versuchen, A, vom Himmel abzuhalten, würde ich mal sagen, bei den meisten von euch wird der Feind damit zu spät kommen. Aber B, wenn du dieses Buch liest oder auch die Bibel liest und liest, da gibt es verschiedene Ränge im Himmel. Nicht jeder ist am selben Platz. Die Art, wie du hier lebst, entscheidet sehr, wie du da oben sein wirst. Und zwar die Nähe zu Gott ist das Entscheidende. Das Leben des Wortes und so weiter. Also da können wir alle schauen, wo Wachstumspotenzial ist. Ja, das wollte ich euch einfach von Jesse noch so mitgeben. Und dann könnten wir jetzt die nächsten Personen erwähnen. Möchtest du was zu ihm sagen?
Sehr gerne. Wenn wir bei Kenneth Copeland sein dürfen, auf diesen Leiterkonferenzen, ist meistens oder eigentlich immer Phil Driscoll da. Phil Driscoll ist vielleicht der beste Trompeter der Welt. Und er sieht interessant aus, hat so ein bisschen verkniffenes Gesicht. Aber für mich, was ich immer sage, ist, es gibt viele tolle Musiker. Wir hatten gestern ein fantastisches Künstlerseminar mit einer unserer Musikerin, mit Simone. Und ich bin stolz, die schreiben Lieder. Und es gibt so viele Schätze, die Gott verteilt hat. Aber wenn ich ihn sehe und live erlebe, also es kommt eigentlich nur live so richtig rüber für mich, muss ich immer sagen, dieser Mann ist Musik. Der macht nicht Musik, der isst Musik auf zwei dürren Beinen. Das ist, wenn der den Mund aufmacht, wenn der Klavier spielt, wenn der Trompete spielt, eigentlich egal, was er macht, der ist überhaupt nicht mehr auf der Welt. Der ist da, der ist beim Herrn und dann haut er irgendwas raus, was in seinem Herzen lebt. Und es ist so geistgetränkt und so stark.
Ich würde gerne noch was von der anderen Seite sagen, weil wenn du ihn googelst, wirst du natürlich auch Angriffe auf seine Person finden. Und er hatte vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren eine steuerliche Unregelmäßigkeit in seinem Ministry. Er hat ja auch einen großen Ministry, dient damit auf der ganzen Welt, auch Flugzeuge und alles. Und nach seinen Aussagen hat sein Steuerberater hier ziemlich Mist gebaut. Das Endergebnis war, ich glaube, er war sogar 2-3 Monate im Knast, ich weiß nicht mehr genau. Aber er wurde verurteilt auf jeden Fall dafür, musste die Verantwortung übernehmen. Klar, er ist der Chef des Ministries, wenn jemand Mist baut, bist du erstmal dran. Ich glaube ihm, dass er das nie geplant oder gewollt hat, aber er ging in den Knast und verlor eigentlich dadurch alles. Und ich war in der Veranstaltung, wo er dann wieder draußen war, in der Ministerskonferenz, diese kleine, feine Konferenz, wo du nur auf Einladung reinkommst und wo all die Glaubensgrößen da saßen. Und was ich da gesehen habe, da kommt dieser zerbrochene Mann, dieser wundervolle Musiker, der aber echt im Leben gerade eine ziemlich schwierige Situation hat. Steht da auf der Bühne, spielt Trompete, singt und dann kommt Kenneth dazu und er sagt, was passiert ist. Er sagt, das ist, wie es passiert ist. Und dann stand einer auf von den anderen Pastoren, die da waren, und die beteten für ihn und er sagte, wisst ihr was? Ich schenke dir mein Flugzeug. Dein Dienst soll wiederhergestellt werden. Dann stand ein anderer Pastor auf und sagte, und ich schenke dir $100,000 für die ersten Benzin- und Wartungskosten, die du hast. Und nach standen Leute an und stellten diesen Mann in seinem Dienst wieder her. Wie es nur Freunde tun, versteht ihr? Das habe ich noch nicht gesehen, so ein Zusammenhalt. Wenn jemand echt mies unten war, du kannst ganz schnell den Stab überbrechen und sagen, ja, selbst schuld, jetzt muss er aufpassen sollen, was auch immer. Nein, die machten das Gegenteil, die segneten ihn. Von allen Seiten kamen hier Segnungen rein und er hat nicht danach gefragt. Es ging wirklich völlig ungeplant, da und da und da und da. Und ich saß da und dachte, wow, das ist auch mal eine Seite, die du woanders so nie sehen oder hören wirst von der Glaubensbewegung. Die auch ich nur gesehen habe, weil ich gerade mal mittendrin war in diesem Moment, wo das passiert ist. Aber ja, gehen wir zurück zur Musik. Ja, die Iris hat es gesagt, es ist so, er ist wahrscheinlich der beste Trompeter der Welt. Aber er ist auch für mich einer der besten Sänger der Welt. Wenn du Joe Cocker magst oder Michael Bolton, er ist so eine Mischung aus beidem. Da würde ich ihn klassifizieren. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und er singt jetzt gleich ein Lied, das geschrieben wurde von, habe ich es aufgeschrieben? Der Autor war, nicht aufgeschrieben, oh, schade. Aber erzählt es gleich, Iris übersetzt es ja gleich. Dieser Mann hat gespielt, dieser Mann hat gespielt vor, im Weißen Haus, vor Jimmy Carter, vor Ronald Reagan, vor George Bush, vor Bill Clinton und vor George W. Bush. Versteht ihr, was für eine Qualität das alleine schon ausdrückt? Er ist mit Joe Cocker 2 Jahre lang gereist, hat mit ihm gesungen, mit ihm gespielt. Er war bei den ganz Großen, hat die Texte geschrieben. Und das Lied jetzt ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Das habe ich oft für meine Frau gesungen, bis ich irgendwann von ihm selbst, von Phil Driscoll, gelernt habe, dass der Autor, der ist ein Christ, der dieses Lied geschrieben hat, das für Jesus geschrieben hat. Und Joe Cocker singt es auch für Jesus. Haben wir hier den? Du musst dir das folgen, genau. Billy Preston hat es geschrieben, genau. Und das kannst du gleich noch übersetzen. Er erzählt kurz am Anfang was dafür.
War das soll ich übersetzen?
Ja, ja. Okay. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen uns, du kannst ja vom Platz auch übersetzen, dann habt ihr ein bisschen mehr Bild.
Lass dich segnen durch das Lied.
So a whole lot of my life that I spent playing in the secular side of life.
Eine große Zeit meines Lebens habe ich in der Welt zugebracht und dort Musik gemacht. Und einer meiner Helden ist Billy Preston, der dort war. Und ein Lied, das ich mit Joe Cocker auch unterwegs gebracht habe, und Billy Preston hat es geschrieben. Und das Lied heißt Du bist so wunderschön. Und es war nicht als Liebeslied für deine Freundin eigentlich geschrieben oder für deinen Freund, sondern es wurde geschrieben als ein Liebeslied für den einen, für Gott. Nicht allzu lange her war ich, hatte ich das Vorrecht, mit Billy zusammen zu sein. Ich war in seinem Haus und wir saßen da am Klavier, die Bibel da und dann haben wir Lieder geschrieben zusammen. Und es ist nicht interessant, dass jemand, der so großen Einfluss hatte als Musiker in der Welt, dass er dann Jesus finden konnte. Und ich will euch das Lied jetzt singen. Und ich hoffe, dass es eure Herzen berührt, so sehr wie es meins berührt hat.
To me.
Wow. Genau, ich möchte auch gerade klatschen, aber hört es ja jetzt gerade nicht. Mei, der hat seine Trompete echt sprechen beigebracht, oder? Krass. Ja, so viel Freude und Glückseligkeit kannst du nur von Gott empfangen, oder? Das hat er ja immer wieder gesungen. So much joy and happiness you bring to me. Und das ist wirklich wahr. Das ist der Herr. Ja, das Zweite, was wir uns heute anschauen, neben diesen beiden Freunden von Kenneth Copeland, wobei, ich habe ihn mit Kenneth zusammen singen hören, das war auch ein Erlebnis. Mhm. Die beiden zusammen live on stage, war herrlich. Aber gut, können nicht alle Videos schauen. Aber wir können noch mal gucken, dass gegen Christen scharf geschossen wird. Da haben wir das letzte Mal ein bisschen was drüber gesagt, sogar ein Reel dazu gemacht worden, richtig cool. Aber dieses Wort zum Schluss, ihr müsst wissen, wir sitzen jetzt schon zum dritten oder zum vierten Teil von dieser Predigt hier. Es war länger, als wir dachten. Das Skript war eigentlich für eine Predigt ausgelegt, aber es wurden jetzt drei oder vier draus. Und ich glaube, es war richtig gut. Weil die scharfen Schüsse, die so kommen, ich rede jetzt nicht mal von den Großen der Glaubensbewegung. Du siehst die Schüsse gegen Joyce Meyer, gegen Reinhard Bunke gab es ohne Ende Schüsse. Copeland, Hagen, such wen du willst, Andrew Womack. Such Iris und mich, wahrscheinlich findest du auch schon was, keine Ahnung. Du findest gegen jeden, der für Gott irgendwas, ist ein Buch geschrieben worden über uns war, ja. Du findest gegen jeden, der was bewegt für Gott, der was außerordentlich macht, der besondere Gabe hat, findest du etwas im Netz. Garantiert. Und wahrscheinlich mehr als die guten Sachen. Das ist wie bei Nachrichten, weißt du. Mach die Tagesschau an, du hörst eine Viertelstunde lang Dinge, die deinen Kopf vermüllen. Weil keine guten Nachrichten dabei sind. Das sind in der Regel alles Katastrophenmeldungen von irgendwoher auf der Welt. Und die machen was mit uns, deswegen schau dir Nachrichten nicht zu oft an. Du sollst informiert sein, ist gut, aber weißt du, jede Stunde Nachrichten hören, glaub mir, der Tag ist vorbei. Du gehst abends ins Bett und schläfst schlecht, weil du hast ständig diese Bilder im Kopf und all diese Dinge, die irgendwo schief gehen. Die sind ja schon immer schief gegangen. Ob du es mitbekommst oder nicht, macht aber einen Unterschied für dich. Weil an den Dingen änderst du und ich ja nichts. Das ist der Problempunkt. Ja. Wenn hier was schief geht, ging hier irgendwas mit, da kann man was ändern. Aber die große, weite Welt ist groß und weit. Und ich bin nicht Gott. Ja, also achte darauf, wem du zuhörst. Achte auch darauf, welche Videoclips du anklickst bei YouTube, weil du kriegst dann mehr vorgeschlagen davon. Sobald ich sehe, dass irgend so ein Anti-Copeland-Clip oder so, gehe ich immer drauf und sage, von diesem Kanal keine weiteren Clips empfehlen. Das dünnt dann diese Negativ-Zeugs ein bisschen aus, weil, ja, ich will es nicht sehen. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe meine Meinung dafür gefunden, ich stehe hinter diesen Leuten und wenn die irgendwas machen, was nicht in Ordnung ist, ist das nicht meine Gerichtsbarkeit. Was ich mitbekomme von denen seit 3 Jahrzehnten bestimmt, ist gut. Außerordentlich gut, es ist segnend, es ist wundervoll, es ist großzügig, es ist großherzig, es ist Jesus verliebt. Nichts anderes kann ich sagen und werde ich sagen über diese Männer oder auch Frauen Gottes. Und wenn du sie siehst, auch im Alter, weißt du, wie schön sie werden. Wie schön heute Kenneth Copeland ist. Nicht optisch, weil er ist alt geworden, er ist jetzt, geht auf die 90 zu. Aber du hörst, du siehst die Liebe in seinen Augen, du hörst seine Worte. Du siehst, Marilyn Hickey ist auch um die 90 inzwischen. Dass die alten Glaubenszellen, du siehst auch eine Joyce Meyer altern. Ja, preis sei Gott. Und du siehst ihre Weisheit, du siehst ihre Liebe, du siehst, wie sie Menschen liebt. Und das ist so viel Gutes dabei. Und konzentrier dich da drauf. Und wenn die anderen Dinge, und wir verstehen nicht alles, wir wissen auch nicht alles, weil die reden ja über gewisse Dinge grundsätzlich nie. So, lassen wir Dinge einfach stehen und sagen, wir glauben dir, dass du gut bist. Und wenn es irgendwie nicht so ist, musst du das da oben irgendwann verantworten. Wie jeder von uns auch. Amen. Ja, wir müssen wissen, dass die Christenheit immer noch mehrheitlich evangelikal ist. Evangelikal heißt, das sind Leute, die in der Regel nicht im Heiligen Geist getauft sind, die die Geistesgaben ablehnen oder sagen, das war früher so. Und aus deren Beurteilung sehen wir alle natürlich aus wie ihr Lehrer. Weil wir glauben ja diese Dinge, die auch in der Bibel stehen, wo sie sagen, das gibt's aber heute nicht mehr. Und aus dieser Haltung heraus urteilen die natürlich anders über Dinge als wir. Und das lassen wir einfach erstmal stehen. Weil im Himmel werden wir alle wissen, wer wirklich Recht hatte. Hier denken wir natürlich, wir haben Recht. Die denken, die haben Recht. Mein Gott, ich kann nur so weit gehen, wie meine Überzeugungen gehen. Und dann muss ich irgendwann sagen, okay, ich verstehe auch nicht alles und ich kann auch nicht jede Frage beantworten. Aber ich tue das so gut, wie ich es verstehe, wie ich es empfangen habe. Und da bin ich treu mit dem Kleinen, was ich an Verstand mitbekommen habe vom Evangelium her. Und das möchte ich aber auch mir bewahren, weil ich habe zu viel Gutes gesehen, um zum Beispiel biblische Heilung nicht mehr zu lernen. Kriegst du aus mir nicht mehr raus, auch wenn andere sagen, es gibt es heute nicht mehr. Ich habe zu viel gesehen, weißt du. Wenn du die Dinge gesehen hast, oder Wohlstand, oder wie Gott Beziehungen wiederherstellt, oder wie die Geistesgaben, wie unglaublich die wirken, wie die Menschen gesegnet haben. Ich kann da nicht mehr hinter zurück und ich will es auch nicht. Wenn das alles vom Teufel war, dann muss der Teufel Gott sehr nahestehen. Soweit hierzu einfach. Ja. Iris, wir haben vor vielen Jahren, das könnte auch schon 30 Jahre her sein, ein Buch gelesen, was damals große Wellen geschlagen hat, weltweit. Und jetzt übergebe ich dir mal das Wort hierfür.
So, ihr lieben Geschwister, die ja schon lange dabei seid. Na, wer hat's denn gelesen? Rick Joyner, der letzte Aufbruch. Ja, come on. es gibt so Episoden im Leben oder für uns, die wir schon relativ lange gemeinsam unterwegs sind. Die sind einfach herrlich und man kann sich gut wieder dran erinnern. Rick Joyner, Morningstar Ministries, auch da gab's irgendeinen Skandal kürzlich. Ganz ehrlich, ich bin nur kurz drüber gescrollt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und das Gleiche, was Bernd sagte über Jesse Duplantis Buch, Mein Besuch im Himmel, sage ich auch über dieses Buch. Wir alle müssen prüfen, was außerhalb der Bibel an Prophetie, Vision, Weissagung kommt. Wir müssen das selber prüfen, das sagt uns das Wort. Wir prüfen alles und das Gute behalten wir.
Anhand des Wortes.
Anhand des Wortes, Du solltest deine Bibel selber kennen. Du solltest eine gute Beziehung zum Heiligen Geist pflegen. Du kannst Gott fragen. Ich weiß, es gibt Pastoren, Kollegen, die haben damals diese Bücher gar nicht auf ihrem gemeindeinternen Büchertisch zugelassen, weil sie sagten, das ist mir zu weit weg von der Bibel. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber mich hat das Buch gesegnet damals in den 90ern und viele andere auch, weil es bildlich ein paar Wahrheiten veranschaulicht, die ich biblisch finde und die vielleicht auf drastische Weise uns manche Wahrheit näher bringen können. Ihr kennt die Geschichte von David und Bathseba, der hat Mist gebaut, der hat Ehebruch begangen mit dieser Frau, er hat ihren Mann umbringen lassen, aber er hat sein Unrecht nicht gesehen, bis Nathan kam und ihm die Geschichte vom Schaf erzählt hat. Nathan hat ein Wortbild, eine Metapher, eine Parabel, wie auch immer jetzt der richtige Ausdruck für das Ding ist, benutzt und hat David quasi die Augen geöffnet. Manchmal helfen solche Bilder und diese Bilder, die in diesem Buch sind, haben vielen von uns geholfen, Buße zu tun über Lästern, über Stolz. Und darum will ich auch aus dem Buch kurz was lesen. So, seid ihr bereit? Gut. Die Horden der Hölle marschieren. Also, er hat übrigens dieses Ding empfangen 1995. Es war ein gutes Jahr, da sind besondere Menschen geboren. Und es war eine Reihe von Träumen, die er hatte und das hat er dann aufgeschrieben. Soweit mein Auge reichte, sah ich eine dämonische Armee. Sie war in Divisionen gegliedert, von denen jede ein anderes Banner trug. Die vordersten Divisionen marschierten unter den Bannern des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit, des guten Rufs, des Ehrgeizes, des ungerechten Urteilens und der Eifersucht. Jenseits meines Blickfeldes gab es noch zahlreiche weitere solcher Divisionen des Bösen. Aber diese Vorhut der Horden der Hölle schien am mächtigsten zu sein. Der Anführer dieser Armee war der Verkläger der Brüder selbst. Auch die Waffen, die diese Horde trug, hatten Namen. Die Schwerter hießen Einschüchterung, die Speere Verrat. Die Pfeile trugen die Namen Anklage, Klatsch, Verleumdung und Kritiksucht. Kundschafter und kleinere Trupps von Dämonen mit Namen wie Ablehnung, Bitterkeit, Ungeduld, Unversöhnlichkeit und Begierde wurden dieser Armee vorausgesandt, um den Hauptangriff vorzubereiten. Danke. So ein kleiner Sprung. Der Hauptauftrag dieser Armee bestand darin, Spaltung in alle Formen von Beziehungen hineinzutragen. Zwischen Gemeinden untereinander, zwischen der Gemeinde und dem Pastor, zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern und sogar zwischen Kindern untereinander. Die Kundschafter wurden ausgesandt, um Einfallstore in Gemeinden, Familien und bei Einzelnen zu orten, die dann von Ablehnung, Bitterkeit, Begierde und so weiter genutzt und erweitert werden konnten. Dann strömten die nachfolgenden Divisionen durch diese Einfallstore, um ihre Opfer völlig zu überwältigen. Das Erschreckendste an dieser Vision aber war, dass diese Horde nicht auf Pferden ritt, sondern vor allem auf Christen. Die meisten von ihnen waren gut gekleidet, genossen Ansehen und waren allem Anschein nach vornehm und gebildet. Doch schienen auch Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten dabei zu sein. Sie bekannten sich vordergründig zu christlichen Maßstäben, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber in Wirklichkeit lebten sie im Einklang mit den Mächten der Finsternis. Je mehr sie mit diesen Mächten übereinstimmten, umso mehr wuchs die Kraft der ihnen zugeteilten Dämonen und ihre Handlungen wurden umso leichter von diesen bestimmt. Ich bemerkte, dass die Dämonen zwar auf den Christen ritten, aber nicht in ihnen wohnten, wie das bei den Nichtchristen der Fall war. Es war klar, dass die Kraft der Dämonen fast ausschließlich auf ihrer Fähigkeit zur Täuschung beruhte. Sie hatten diese Christen in einem solchen Maß verführt, dass sie sie benutzen konnten und dabei dachten diese Christen immer noch, Gott würde sie gebrauchen. Das wurde dadurch möglich, dass fast alle so unterjochten das Banner der Selbstgerechtigkeit trugen. Als ich hinausschaute bis zum Ende dieser Armee, sah ich das Gefolge des Anklägers unserer Brüder. Langsam begriff ich seine Strategie und staunte darüber, dass sie so einfach war. Er wusste, dass ein gespaltenes Haus nicht bestehen kann. So stellte diese Armee einen Versuch dar, die Gemeinde Jesu so tief zu spalten, dass sie völlig die lebendige Beziehung zu Christus verlieren würde. Es war einleuchtend, dass er dieses Ziel nur erreichen konnte, wenn er Christen benutzen würde, um gegen andere Christen Krieg zu führen. Und ich höre mal auf.
Ja, das reicht auch bis hierhin. Weil die wichtige Botschaft hier ist die, auf wessen Schultern ritten die Dämonen? Auf Christen. Mit anderen Worten, auf Leuten wie du und ich. Dämonen versuchen uns als Reittier für ihre Zwecke zu benutzen. Und ihr Mittel ist immer dasselbe. Es ist das Ziel der Übereinstimmung mit dem, was sie uns zuflüstern. Weil du weißt, als Christ, der Teufel kann dir gar nichts. Aber er kann dir Dinge zuflüstern. Und was du davon nimmst, das wirkt auf dein Leben. Die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes nennen wir Glauben. Und die bringen die guten Dinge in unserem Leben. Die Übereinstimmung mit dem, was der Feind will, bringen uns die schlechten Dinge in unser Leben. Und das Schlimme ist, wir kriegen es nicht mal mit. Wir denken ja noch, wir wären selbstgerecht. Wir wären ja gerecht, wir machen das ja richtig. Wir verurteilen ja die Bösen. Ne? Deswegen vorsichtig mit diesen Dingen. Vorsichtig mit Urteil gegen irgendjemanden. Vor allem gegen jemanden, der sich Christ nennt. Sei sehr vorsichtig. Jesus nennt ihn seinen Augapfel. In Römer 14,4 steht: Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Stell dir die Frage ab und zu mal. Ja, ich bin auch wer, auch den Heiligen Geist. Ja. Das ist überhaupt keine Voraussetzung dafür, das tun zu dürfen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich, deshalb überlasse es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Mit anderen Worten, wenn du Fehler siehst, wir haben in der Gemeindeordnung gibt es klare Vorgehensweisen. Fällt jetzt ein bisschen die Zeit, das hier auszubalancieren, aber wenn du jemanden Sündigen siehst, dann gehst du nicht zum Pastor und sagst, hast du gesehen, was der macht? Sondern du gehst zu der Person hin und sagst, du, das Wort sagt das und das und du lebst das Gegenstück. Ist dir das bewusst? Brauchst du Hilfe? Das ist der Weg, den wir gehen, richtig? Nicht zum Nachbarn zu gehen, hast du gehört, was die da wieder macht? Vielleicht noch mit Vermutungen. Hey, das ist nicht dein Job. Konfrontieren, ja. Manchmal gibt es eine Erklärung, wo du denkst, ach so, alles gut. Wer ist die Frau, die bei dir die letzten zwei Wochen wohnt? Ach, deine Schwester, ach so. Weißt du, schon ist auf einem Gerücht nicht mehr Gerücht. Ja, wie schnell ist das weitergesagt? Hast du gehört, der lebt da mit einer Frau zusammen. Hallo? Konfrontiere und dann, ja, gibt es Gemeindezucht, da gibt es zwei weitere Wege, Leute mit dir zu nehmen und das nochmal zu konfrontieren und dann bringen wir es vor die Gemeinde. Aber das ist ja hier gar nicht gemeint. Wer bin ich, dass ich einen Fremdenknecht richte? Als Pastor habe ich Verantwortung für meine Gemeinde. Wenn ich hier Dinge mitbekomme, natürlich werde ich da eingreifen oder konfrontieren und werde Gespräch suchen. Aber was der Christ XY macht oder gerade der Pastor XY, geht mich gar nichts an. Erstmal. Es sei denn, es ist ein Freund, man hat Beziehungen und man kann sich gegeneinander natürlich auch konfrontieren und auch spiegeln. Aber das ist nicht mein Kernjob. Und trotzdem machen das so viele Leute zu ihrem Job. Ich sehe manche YouTube-Kanäle, die machen nichts anderes. Da geht es immer nur gegen. Auch bekannte Namen, ich spare mir die jetzt, weil ich will auch nicht gegen die jetzt hier reden. Das ist auch nicht mein Job. Aber denkt ein bisschen mit. Was macht ihr? Wem überlasst ihr euren Rücken? Wer darf auf euch reiten? Der Heilige Geist oder andere Mächte? Und ich will keine andere Mächte auf meinem Rücken haben. Die tun mir nämlich nicht gut. Die schaden mir mehr als sogar dem, über den ich negativ rede. Ich denke, bis hierhin lassen wir es hier. Wir haben letztes Mal ja schon ein bisschen was drüber gesagt, wie schnell man über andere negativ redet, egal was es ist. Oft sind es ja sehr fleischliche Motive. Neid, Eifersucht. Warum hat der das Auto, was ich gerne will? Warum hat sie das Kleid, was ich gerne will? Warum hat er das Leben, das ich gerne will? Das sind oft die Gründe, warum Leute dann auf einmal negativ drauf sind gegen jemanden. Ey, wenn jemand mehr hat als du, sag danke dafür. Danke, Herr, dass du diese Person so segnest. Das musste ich auch lernen mit Pastoren, die so viel mehr Erfolg hatten als ich. Denke, warum habe ich noch keine 10.000 Leute hier? Ich mache doch denselben Job. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Ich freue mich so. Heute bin ich so dankbar. Heute bin ich so dankbar, dass ich keine 10.000 Menschen führen muss. weil ich ahne, ich habe Bekannte, mehrere, die haben 10.000 Leute und mehr in der Gemeinde und ich sehe, was das für ein Job ist und was das auch mit sich bringt. Und sage ich mir, Gott, danke, dass es nur 200 oder so sind, das ist cool, das kriege ich hin, das, mit deiner Kraft, dafür bin ich gemacht. Ich liebe diese Menschen. Ich habe heute Morgen, glaub mir, ich habe so viel an euch gedacht heute Morgen. Ich habe so viel Dankbarkeit in meinem Herzen und so viel Liebe für euch. Ihr seid das Beste nach meiner Frau, meinen Kindern, was mir je passiert ist. Das seid ihr. Ich hoffe, das hole ich wieder. Aber eben das Zeugnis auch von Lea, weißt du. Und das von gestern zu hören, wie sich diese Künstler da unten treffen. Und wie viele wir davon haben. Und das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Jeder von euch ist was Besonderes. Jeder kann was Einzigartiges. Jeder ist als Persönlichkeit so einzigartig. Und es ist so schön, hier reinzukommen und manchmal nur ein kurzes Hallo zu sagen oder ein bisschen was mitzubekommen von deinem Leben. Und es ist einfach nur schön. Zu Hause ist so ein schöner Ort. Und das ist, was das hier auch für mich ist. Und das ist einfach ein Vorrecht, hier zu sein. Deswegen, ich brauche gar niemanden mehr beneiden, weißt du. Ich weiß nicht, ob die Leute mit 10.000... Die sowas erleben, was ich hier erlebe mit euch. Diese Gemeinschaft, diese Herzlichkeit auch. Und das zu beobachten, wie sich Menschen entwickeln über Jahre und Jahrzehnte. Teils taufe ich hier Leute in der dritten, vierten Generation, weißt du. Das ist ein Vorrecht, das ist wunderschön. Das ist traumhaft, hier Pastor zu sein bei euch. Warum sage ich das eigentlich? Keine Ahnung. Aber wir kommen zur Zusammenfassung. Wir haben uns heute ja sozusagen den Himmel und die Hölle ein bisschen angeguckt. So am Anfang mit den Dingen über den Himmel. Und zum Schluss dann jetzt noch ein bisschen, was die Hölle versucht. Ja, und dazwischen haben wir uns ein wundervolles Lied angehört. Ich hoffe, es hat euch so gesegnet, wie es mich. Ich wollte jedes Mal nichts hören, weil ich weiß, es ist für ihn und es stimmt. Und auch Jesse, seinen Dienst, sein Leben zu sehen und den Einfluss, den er hat auf andere Menschen. Und ich bewundere so Leute, die trotz all dem Gegenwind ihr Lachen nicht verloren haben, weißt du, und ihren Dienst nicht hinschmeißen, sagen, wofür mache ich das alles? Ich habe ja alles, was ich bräuchte. Ich brauche nie mehr einen Finger krumm machen, könnte jeder von diesen Männern Gottes sagen. Und doch machen sie weiter, weil das ihr Leben ist, Menschen zu dienen. Das ist ihr Leben. Und Gott ist so großzügig. Das schreibt auch im Buch noch ein bisschen, könnt ihr irgendwann mal weiterlesen. Phil Driscoll, wow. Die Kernbotschaft heute war, dass Gnade die Schätze des Himmels bereit stellt und Glauben sie ergreift, die Übereinstimmung mit dem, was Gott darüber denkt. Wir haben über Wohlstand gesprochen, auch das letzte Mal schon. Wir haben über den Zehnten gesprochen, als Bundeszeichen. Wir haben die Großzügigkeit als ein Teil von unserem Charakter beschrieben, den wir als Christen haben sollten. Und heute haben wir nochmal betont, dass wir nicht schlecht über irgendjemand reden sollten. Wenn du schlecht über jemanden denkst, tu als allererstes Buße vor Gott und dann fang an zu beten für diese Person. Und wunder dich nicht, wenn aus diesem negativen Gefühl was Wunderschönes wird. Und du Anteil hast, zum Beispiel an der Entwicklung von einem Menschen, den du vielleicht oberflächlich, vielleicht sogar falsch beurteilt hast, vielleicht auch richtig, und dann merkst du, es kommen Veränderungen in das Leben rein. Dinge werden gut. Und ich möchte euch heute einladen, Buße zu tun. Buße ist das, was, wo Jesse sagt, im Himmel das Erste, was dir einfällt, ist, ich will Buße tun. Über alles, was mir noch irgendwie bewusst ist, ich will Buße tun. Jesus sagt, wenn wir uns hier schon richten, brauchen wir uns in der Ewigkeit nicht vom Gericht fürchten. Das ist eine gute Sache. Vom Abendmahl lesen wir das immer vor. Wenn du dich selbst richtest, hat Gott kein Gericht mehr für dich übrig, weil er hat alles bezahlt. Du musst es ihm nur bringen und das ist immer ein guter Platz. Und wir haben dieses Kreuz bewusst hier stehen lassen, auch für heute. Mit all den Steinen drumherum, die repräsentieren all den Mist meines Lebens und vielleicht auch den von deinem, den du schon da abgelegt hast und der nicht mehr Teil deines Lebens sein muss. Wie gut! Und vielleicht hast du heute was mitgebracht und sagst, ich habe auch noch was. Ich habe auch noch so einen Stein in meinem Leben. Ich bin da im Bereich, vielleicht habe ich negativ wirklich geredet. Vielleicht über irgendjemand hier im Raum, vielleicht über jemand anderen. Und du merkst, das trennt dich von Gott, das verhindert, dass die Liebe wächst. Und damit all die anderen Dinge, die nur durch die Liebe wirksam werden, wie der Glaube zum Beispiel, dann komm doch gleich nach vorne und leg das ab. Wir machen kein langes Ding draus. Es ist mehr so zwischen dir und Gott, weißt du. Buße ist, was zwischen dir und Gott abläuft. Das braucht auch nicht immer ein Mikro und das muss auch gar nicht jeder hören und sehen. Aber es muss aus deinem Herzen kommen, weil sonst wirkt es gar nichts. Wenn dein Herz überführt wird heute und vielleicht schon überführt worden ist, über irgendetwas, was damit zu tun hat, wir haben so viele Dinge aufgezählt, dann bring das in Ordnung. Ich würde gerne, dass wir zusammen aufstehen und während wir das machen, hören wir nochmal Kenneth Copeland singen. Mögt ihr Kenneth Copeland singen hören? Wir haben das vorletzte Mal ja Kenneth für seine Frau singen hören, erinnert euch? Das ist viele Jahre her, da war er noch jung und und jetzt hören wir ihn, ich glaube, von letztem Jahr oder von diesem Jahr, ich weiß gar nicht, ganz aktuell. Seine Frau geht gerade durch eine schwierige Zeit. Da ist eine Demenzerkrankung da, die hat mit dem Unfall zu tun, der aus den 60ern schon ist. Da ist irgendwas gerade schon seit 2 Jahren nicht so einfach für die beiden auch. Und er ist so tapfer auch. Die sprechen kein Wort, kein negatives Wort. Die haben einmal einen Brief geschrieben an uns als Unterstützer, haben gesagt, bitte, Gott hat mir gesagt, ich soll die Truppen zusammenrufen, dass wir beten für Gloria und so. Und das tun wir. Und hier siehst du, wie er seiner Frau, der es gerade nicht so gut geht, ein Lied singt. Und ich möchte währenddessen einladen, ich warte nicht, bis das Lied vorbei ist, sondern währenddessen, kommt nach vorne. Weil das ist das Lied, was Gott für uns singt, für jeden Einzelnen von uns. Er liebt dich. Für ihn bist du so wichtig. Du bist seine Tochter, sein Sohn. Wenn du Kinder hast, weißt du, da gibt es wenig, was drüber geht, oder? Das ist wichtig und er liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Und er will dich freisetzen von dem Müll, der dich von ihm trennt. Und deswegen machen wir diesen Aufruf. Und der ist hier. Du kannst hier knien, du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinstellen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Vielleicht reicht eine halbe Minute, vielleicht möchtest du 10 Minuten hier. Selbst wenn der Gottesdienst vorbei ist, von mir aus bleib noch da. Leg das Zeug ab und nimm von ihm das mit, was in dem Lied gesungen wird. Nämlich, dass du Gott wichtig bist, dass er dir gerne vergibt, dass er dich liebt, dass du für ihn sein Ein und Alles bist. Okay, wollen wir das machen? Wir stehen, damit einfach jeder auch leichter raus kann. Aber du kannst auch gerne die Augen dann einfach schließen und kannst dir es zusingen lassen von Kenneth. Wenn so ein Vater oder ein Großvater oder ein Urgroßvater zu dir singt, ist auch was Schönes, dass es ankommt. Ich glaube, dass es Gottes Stimme ist, die hier uns was mitteilen will, auch durch das Lied. Okay.
Nehmt noch eine Minute Platz. Vor 8 Tagen haben wir hier Hochzeit gefeiert. Erinnert ihr euch? Da waren auch ein Mann und eine Frau, die sich ihre Liebe erklärt und versprochen haben. Und ich liebe Hochzeiten. Ich mag das so gerne, weil das eines immer mit mir macht. Das erinnert mich, welche Hochzeit vor uns allen liegt. Die große Vermählung der Braut Christi mit ihrem Bräutigam in der Ewigkeit, das Hochzeitsmahl des Lammes. Was wir hier gesehen haben, ist, da haben 2 Leute sich ihr Versprechen gehalten. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod uns scheidet. Nicht die Willkür, nicht die Emotionen, nicht das... Keine Ahnung, irgendwas Doofes, sondern es ist Treue und das finde ich wunderschön. Menschen, die lange miteinander verheiratet sind und immer noch sich mit diesem Funkeln in den Augen anschauen. Mit vielen Falten, klein gewordenen Augen, was auch immer, aber da ist so viel Treue und so ist unser Gott und noch viel, viel mehr. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der noch nie sein Leben Jesus Christus übergeben hat, der nicht mit der Lea sagen kann, er hat mein Leben verändert, ich habe mein altes Leben zurückgelassen und ich bin so dankbar, dass er mich nach Hause geholt hat. Aber für den Fall, dass jemand da ist, wollen wir auch heute miteinander das Gebet der Hingabe beten und ich lade euch ein, bitte, bitte steht noch einmal mit mir auf und lasst uns das sprechen. Herr Jesus Christus,
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich bringe dir heute meine Sünden.
Ich bringe dir heute meine Sünden.
Und bitte dich, vergib mir.
Und bitte dich, vergib mir.
Reinige mein Herz.
Reinige mein Herz.
Mach mich ganz neu.
Mach mich ganz neu.
Herr Jesus.
Herr Jesus,
ich will dir nachfolgen.
Ich will dir nachfolgen.
Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Amen.
Amen.
Amen. Und ich will fragen, bevor wir uns setzen, ist jemand da, der das heute zum allerersten Mal gebetet hat? Dann heb doch mal deinen Arm. Hey, das ist cool.
Super.
Geh doch gleich beim Abschlusslied zu Anna-Maja und Uwe. Die haben ein kleines Einstiegspaket für das neue Leben und ein persönliches Gebet. Ist noch jemand da, dessen Hand ich übersehen habe? Anna-Maja und Uwe, ihr winkt mal kurz, damit jeder weiß, das sind die 2. Da kurz stoppen. Und bevor wir das Abschlusslied dann singen, will ich noch kurz Werbung machen für Next Steps. Heute ist der erste Sonntag im Monat September und alle ungeraden Monate, das heißt diesen Monat und im November, habt ihr noch Gelegenheit, Next Steps mitzumachen. Next Steps sind 4 einzelne Module, wo wir uns als Gemeinde vorstellen, wo du Hintergrundinfos bekommst, wo du einen Test machst über deine Gaben und wo man auch schauen kann, ob das beides zusammenpasst. Wenn du vorhast, dich im nächsten Jahr taufen zu lassen, Mitglied zu werden, dann denk dran, Next Steps gehört dazu. Wir wünschen uns, dass du das vorher mitgemacht hast. Und heute ist zum vorletzten Mal für dieses Jahr Schritt 1 dran und Bernd und ich moderieren den. Genau. Ja, und ich soll fragen, heute soll ich fragen, vom Chef angeordnet, wer von euch ist denn heute dabei bei Schritt 1? Ist jemand da, der sagt, ich bleib da, ich bin dabei? Okay, cool. Also findet statt, sehr schön. Genau. Und ihr anderen, wisst ihr es noch? Gott liebt euch, wir lieben euch und wir alle sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Bis nächste Woche Heilungsgottesdienst.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.